Ich habe das auch Dienstag nochmal gesagt, einfach, wer kann und wer will, fastet an diesem Tag. Einfach, wenn ihr auch kommt, dass ihr diese 24 Stunden abends bis abends einfach, dass wir uns eins machen mit unserem älteren Bruder auch. Aber dann nicht einfach nur, was ist denn Fasten, dass es zu einem Gesetz wird, sondern da auch, es gibt ja auch diese verschiedenen Ebenen von Fasten. Über Gebet möchte ich gar nicht viel sagen, das haben wir schon immer wieder einfließen lassen, haben wir immer wieder auch Predigten gehört. Gebet, es ist einfach diese Beziehung mit Gott. Und es ist interessant, auch was ich auch sehr stark, auch im IHOP International House of Prayer, wo sie auch seit 8 Jahren rund um die Uhr beten und anbeten, ja, auch gelernt habe. Sie haben immer wieder gesagt, wisst ihr, wenn wir da in eine Gebetsgemeinschaft kommen oder in eine Gebetsversammlung und dann bete, fange ich an mit Beten und erkläre dann zuerst mal, was ich überhaupt will und wie Gott zu dem steht und bis ich dann endlich beim Anliegen bin, ja, sind die Leute gar nicht mehr dabei, sondern sie sagen, das machst du nicht, wenn du in deinem stillen Kämmerchen bist. In deinem stillen Kämmerchen bist du direkt vor Gott und du sagst du ihm einfach, schüttest du dein Herz aus. Und da stehst du direkt vor deinem Daddy, vor deinem Vater im Himmel und du sagst ihm, was auf deinem Herzen ist. Und wenn wir dann hier stehen, so oft kommen wir dann in irgendwas rein, wo wir im Gebet dann gar nicht vor unserem Vater zuerst stehen, sondern dann beten wir uns zuerst mal selber an. Und dann realisieren wir, ah, jetzt will ich ja noch zu meinem Daddy im Himmel auch noch beten mit meinem Anliegen. Und das auch zu lernen. Und das ist nicht, um da Verdammnis reinzubringen, sondern da hat Gott mich auch noch überführt. Ja. Bernhard, pass auf, wie du betest. Ja. Wirklich, Gebet ist unser Reden mit Gott. Unser Reden mit unserem himmlischen Vater. Und das ist so, so toll. Ich meine, das ist so ein Privileg, dass Gott uns damit einlädt. Ja, und dann geht es da ums rechte Fasten und ich lese gerade schnell die 3 Verse noch vor. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinen Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Derek Prince, der Bibellehrer, der nicht mehr lebt, aber der hat mein Leben sehr, sehr geprägt, ist für mich so ein geistlicher Vater. Und Derek Prince hat gesagt, beten ist wie wenn du das in der Landwirtschaft überträgst, ist der Farmer mit seiner Sense. Er geht und er erntet. Aber dann wird es stumpf. Und das Fasten ist dieser Wettstein, dieser Stein, mit dem ich diese Sense immer wieder schärfe. Das heißt, meine Gebete werden scharf, wenn ich faste. Sonst sind sie stumpf und dann bringen sie nicht die Frucht, die es eigentlich bringen soll. Das ist das eine, wo auch da im Blick mit rechtem Beten, rechtem Fasten irgendwie da ist. Aber das andere ist auch, Jesus sagt, hey, nicht fasten, dass du das den anderen zeigst, weil so schnell machen wir es. Ist die Gefahr auch drin, sehen die jetzt meine Frömmigkeit, wie fromm ich bin, ich faste, wow, und plötzlich kommt der Stolz rein. Er sagt sogar eben, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Wenn ich faste, ist es ein Problem, ich versuche das immer, aber ich nehme ganz schnell ab und dann sehen mir es Leute auch immer gleich an. Aber es geht nicht darum, eben dass Leute dann nicht sehen oder nicht sehen dürfen und dann muss ich sagen, oh nein, ich faste nicht. Nein, ich kann dann auch sagen, ja, ich bin am Fasten. Aber es geht um meine Herzenseinstellung, dass ich nicht sage, ja, ich bin am Fasten, ja, so. Und einfach auch da, dass unsere Motivation stimmt da. Und um was geht es eigentlich? Eben, es geht um das Verborgene, es geht um unser Herz. Genau so, Markus. Und dann ist eine sehr interessante Stelle mit dem Fasten. Da haben es einige nicht ganz verstanden, warum die Jünger von Jesus nicht gefastet haben. Da kommen die Jünger des Johannes, das ist in Matthäus 9,14, zu ihm und sagen, warum fasten wir? Und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen wird, sein wird, und dann werden sie fasten. Das heißt, Jesus war noch mit ihnen, aber er hat gesagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann werden sie fasten. Und Das ist irgendwie auch so ein Punkt. Ich bin nie darüber gelehrt worden in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, über Fasten. Aber Jesus sagt hier, hey, hört her, meine Jünger werden fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Und natürlich wohnt Jesus in unseren Herzen. Aber da geht es darum, wenn Jesus wieder leiblich auf diese Erde kommt, bei seinem zweiten Wiederkommen. Und bis dorthin werden wir fasten. Also das heißt, Fasten ist ein wichtiger Part. Und dann geht es dort weiter. Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn das Eingesetzte reißt von dem Kleid ab und der Riss wird ärger. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Das heißt, es geht hier um das Gefäß. Es geht um das Kleid, es geht um den Schlauch. Früher hat man den Wein im Schlauch gelagert. Ich komme aus dem Winzerbetrieb, ich könnte euch da auch eine ganze Predigt halten drüber. Aber das Leder, wenn dieser Lederbeutel, wenn dieser Schlauch rissig ist, dann verträgt er den neuen Wein. Jetzt ist gerade wieder Weinlese und wir haben da von meinem Vater, der hat mir so ein Plastik, nicht ein Lederschlauch, sondern so ein Plastikkanisterchen mit neuem Süßen gegeben und der ist am Gären und das ist richtig massiv. Wenn ich da zumache, dann platzt der Kessel. Also das ist wirklich, da kommt so Power. Und das ist eigentlich so auch diese Kraft des Heiligen Geistes. Und Fasten, was macht das? Jesus sagt das eigentlich dann, und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Flicken auf ein altes Kleid. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Aha, es hat was mit dem Fasten zu tun. Und um was geht's da, um mein Herz? Und ich habe gemerkt, als ich angefangen habe zu fasten, war meine Intention, ich faste, damit Gott mich hört und mein Dorf verändert. Ich habe da angefangen, mit Leuten zusammen zu beten. Meine Ausrichtung war, Fasten bewegt die Hand Gottes. Und ich glaube, das stimmt auch. Aber das war meine erste Intention. Aber ich habe mit vielen Sachen in meinem Leben gar noch nicht irgendwie, mein Herz war noch so richtig ein alter Schlauch und ich bin immer noch dran, dass es mehr und mehr erneuert wird. Und plötzlich habe ich erkannt, da gibt es eine Dimension vom Fasten, wo mein Herz verändert wird, wo ich mich hinhalte. Und mit Fasten gibt es verschiedene Ebenen von Fasten, auch dazu sagen, nicht jeder kann auch, das ist wichtig, dass man das auch vom Arzt her abklärt, je nachdem, darf ich fasten, darf ich nicht fasten. Da gibt es Spezialfälle, wo man nicht fasten darf. Aber es gibt Möglichkeiten auch zum Teilfasten. Es gibt ein Daniel-Fasten. Wenn man in Daniel Kapitel 1 liest, sie haben Gemüse und Wasser getrunken. Wir haben einen Fasten gemacht, Claudia, ich glaube es war in 2000, wo wir Gott gesucht haben. Und wir haben da so ein Fasten gemacht, so eine Art Daniel-Fasten, wobei es war so ein Fruchtsaft-Fasten. Und wir sind in dieser Zeit, sind wir nach Afrika gegangen, auf den Gebetsberg von John Molinde, bei ihm in der Gemeinde gewesen. Und wir haben tolle Fruchtsäfte bekommen, frisch gepresst, das war noch richtig schön. Aber wir haben gefastet, wir haben nichts anderes gegessen und interessant ist, plötzlich wird man so offen. Plötzlich wird man geistig so sensibel. Plötzlich wird dieser alte Schlauch, wird plötzlich weich. Und plötzlich wird Sachen, die hart sind. Und ich habe oftmals auch gefastet. Claudia hat es vorhin angesprochen, auch mit diesem Ganzen, auch mit den Augen. Augenlust. Und für mich ist Fasten oftmals auch das gewesen, wo ich gesagt habe, Herr, ich will durchbrechen. Ich will nicht gefangen sein in dieser Augenlust drin. Und für mich war Fasten immer wieder so ein Schlüssel auch da wirklich in eine Reinheit hineinzuwachsen. Und dieses Fasten ist da einfach auch, dass Jesus sagt, wenn der Bräutigam nicht da ist, es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht immer wieder um dieses Bräutigam- und Brautbeziehungsnetz. Mike Bickle, die von IHOP, die fasten jeden Monat, die ersten 3 Tage im Monat, Montag, Dienstag, Mittwoch, fasten sie, sagen sie, das ist das weltweite Bräutigamsfasten. Eigentlich fasten und dann im Dezember fasten sie 10 Tage am Stück. Das macht insgesamt, wenn man es zurecht zusammenrechnet, 40 Tage über das Jahr verstreut, wo sie fasten. Und sie sagen, wir fasten, weil wir das erkannt haben hier, was hier Jesus gesagt hat. Und ich muss dazu sagen, ich bin das erst am Erkennen. Ich lehre da mich selber noch drüber, ja. Das mehr und mehr. Wir fasten, weil wir eine Sehnsucht haben, dass Jesus wiederkommt. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und das ist ein Fasten, wo wir plötzlich eine Sehnsucht bekommen. Jesus, Jesus, komm wieder. Ja, Herr Jesus, komm bald wieder. Aber nicht, dass wir sie uns dann vertrösten und sagen, ja, okay, dann kommt er bald wieder, ich warte, sondern dass wir hier auf unserem Leben auch das, was Gott uns anvertraut hat, auch umsetzen. Und dieses Fasten ist so ein Schlüssel in unserer Zeit, wo es so überschwemmt ist, wo wir so schnell auch unseren Hunger irgendwo anders stillen. Fasten ist so ein Schlüssel, dass da, wo wir kompensieren, und ich weiß nicht, wer von euch schon länger auch gefastet hat, ja, aber plötzlich realisiert man, wie schnell man durch Essen kompensiert. Frust, schnell was Feins essen, schnell was Nettes trinken oder so. Und man kompensiert und kompensiert und man geht nicht zu Gott. Und im Fasten kommt das hoch und ich merke, Hilfe, ich kompensiere ja. Man kommt an seine Grenzen auch. Aber es geht darum, dass mein Inneres verändert wird und dass der Heilige Geist noch tiefer reinkommt. Und ich möchte euch da einfach Appetit machen. Appetit auf Fasten. Hunger auf Fasten, weil das setzt einen Hunger frei nach seiner Gegenwart. Das setzt einen Hunger frei. Ich habe Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, deswegen sind wir auch nach Kansas City gegangen, habe ich gewusst, ich muss im GOT-TV diese Konferenz schauen, mit diesen radikalen Jugendlichen, One Thing, ein Ding. Und ich habe darüber schon gepredigt auch, wie sie wirklich auch zusammenkommen, fasten, beten, Gott suchen. Und die leben in Kansas City einen Lebensstil, der Bergpredigt, einfach, nicht sich Reichtümer sammeln, ein Lebensstil des Gebens, ein Lebensstil des Betens und ein Lebensstil des Fastens aus dieser Liebesbeziehung heraus. Und ich habe das geschaut und ich habe nur geweint, weil ich habe gemerkt, die haben was, es war nachts um 2 oder um 3, ich glaube, du hast geschlafen nebendran, und ich habe geweint und geweint und geweint. Und ich habe gewusst, Herr, ich habe es nicht, die haben es. Und dann habe ich mich Anfang des Jahres, hat das Gott dann bestätigt, dann habe ich eine Zeit des Fastens gemacht auch, mit Wasser. Da habe ich jetzt mit Wasser gefastet, sonst gibt es Zeiten auch, wo ich dann irgendwie so ein Daniel-Fasten mache. Und Gott ist mir so tief begegnet, mit noch einem tieferen Hunger. Und ich habe gemerkt auch eben, ich bin doch einiges durch. Und dann träumt man das Essen. Man träumt förmlich die Steaks, die vom Himmel runterfallen. Einmal habe ich nachts einen Albtraum gehabt. Und wisst ihr, was mein Albtraum war? Ich habe gegessen. Ich habe im Traum gegessen. Und das war für mich so realistisch. Und da bin ich erschrocken und habe gedacht, nein, ich wollte doch so und so lange fasten. Und jetzt habe ich habe es nicht geschafft. Und das war nicht ein Gesetz, sondern es war so ein Frust. Und dann bin ich aufgewacht und habe realisiert, es war nur ein Traum. Aber nicht zu sagen, wenn ich das sage, geht es mir nicht darum zu sagen, hey, schaut, wie toll ich bin. Es geht darum, ich habe so eine Sehnsucht, mehr in das hineinzuwachsen. Und ich möchte euch, weil ich glaube, oftmals ist über Fasten nicht gelehrt worden, aus diesem Falschen heraus, dass man sagt, ja, ich will ja nicht mitteilen, was ich mache. Ich meine, was ich mache, ja, ist nichts im Vergleich. Bei John Molinde haben wir ein Buch kopiert, weil das gibt's nicht mehr. Aus den 50er Jahren, aus Amerika in Englisch, von der Fastenbewegung, wo diese Leute ganze Stadien gefüllt haben, 40, 50.000 Leute, und dann haben sie daraus 40 Tage gefastet. Manche Leute haben 80 Tage gefastet, 60 Tage, weil die Leute sagen, bei einem, der so ein Fasten macht wie Jesus, 40 Tage auf Wasser, ja, und da überlebt man. Ich habe gehört, wo ich das erste Mal gefastet habe, von meinen Eltern, die haben gesagt, hey, du stirbst doch und so, ja. Und da habe ich gesagt, sicher nicht. Jesus hat 40 Tage gefastet. Und die sagen, wenn jemand, ganz schnell noch, Mittelmeerkost isst, ja, und gut läuft wie Jesus und wie die Leute dort immer gelaufen sind, ja, dann fastest du 40 Tage. Jesus hat 40 Tage gefastet. Und dann, was ist dann gekommen? Nach dem 40. Tag, was kam wieder? Hunger. Genau, der Hunger kam wieder. Das heißt nicht, dass er vorher nicht zwischendurch mal Lust hatte, nach einem Steak oder nach einem Salat oder was auch immer. Aber der richtige Hunger von seinem Körper kam erst nach dem 40. Tag. Und er hat gesagt, auch von diese Amerika, diese Fastenbewegung damals auch und auch immer wieder, er hat gesagt, bei uns überzivilisierten, angegessenen Menschen, ja, dauert es nicht nur 40 Tage, bis der Hunger wiederkommt. Manchmal dauert es 60 Tage, manchmal dauert es 80 Tage, bis dieses ganze Gift vom Zucker und alles, ja, raus ist. Und dann kommt wieder der Hunger und dann heißt es jetzt wieder essen. Aber es ist interessant, einfach nur zu sagen, auch vom medizinischen her, ich habe dort Zeugnisse gelesen, wie Leute gesund geworden sind durch Fasten. Und wir haben mit Leuten von dort, von Afrika auch gesprochen. Und ihre Haut ist so zart und fein geworden durch das Fasten. Einfach zu sagen, Fasten ist nicht schädlich dazu. Aber es gibt diese verschiedenen Ebenen, mal einen Tag anzufangen oder mal mit Saft zu fasten. Und es ist so, sich öffnen zu sagen, Herr, ich will, dass mein Schlauch, dass mein Herz weich wird. Ich will, dass es weich wird und wieder neu sensibel wird für den Heiligen Geist. Ich sage nicht, wir sind nicht sensibel, aber wir können noch sensibler werden, noch feinfühliger werden. Und dann redet Gott. Es ist so eine Zeit auch, wo Gott einfach mehr redet. Man braucht nicht so viel Schlaf. Dann kann Gott noch mehr nachts reden. Aber einfach Fasten ist so ein Schlüssel auch. Und es geht auch um in diesen Lebensstil auch von der Bergpredigt hineinzukommen, glaube ich, dass Fasten mit ein Schlüssel ist. Gebet und Fasten. Und nicht als Gesetz, sondern einfach nur euch Appetit anzuregen. Auch vielleicht macht es der eine und andere auch schon, auch immer wieder. Aber euch Appetit machen, Fasten, das hilft da auch weiter hineinzuwachsen auch. Also seid herzlich eingeladen, Freitag und Samstag.
Einfach, wir wollten das einfach heute Abend auch noch reinbringen, weil das ist auch ein wichtiges Gebiet, wie Bernhard gesagt hat, aus der Bergpredigt. Und auch darin geht es um Beziehung. Es ist eben nicht, dass du mit Fasten Gott manipulieren kannst, sondern es ist, dass du durch Fasten, dass dein Schlauch, dass dein Herz verändert wird, dass deine Beziehung zu Jesus wächst. Und so oft haben wir gedacht, wenn wir fasten, dann muss doch Gott hören. Und dabei geht es auch da um unsere Beziehung, es geht um unser Herz. Ich hätte noch einen Punkt. Schaffen wir das noch, oder? Könnt ihr noch, oder sollen wir Schluss machen? Okay. Geht nicht lang, 10 Minuten. Müsst ihr mal aufstehen und ein bisschen, bevor ihr reinschlaft. Wie gesagt, 10 Minuten ungefähr machen wir Schluss, aber ich wollte das, Schweizer, nicht Indien, indische 10 Minuten, Schweizer 10 Minuten. Aber einfach, wir wollten das Fasten da reinbauen, wie gesagt, weil es geht von A bis Z, es geht um Beziehung. In unserem Gebeten, in unserem Fasten, in unserem Reinsein, in unserem Heiligsein, es geht um Beziehung. Jetzt möchte ich wieder zurückhüpfen, jetzt war er im Kapitel 6, ich hüpfe wieder zurück auf Kapitel 5 und lese Vers 21 bis 22 oder 23. Ich lese nicht alles. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Es ist wieder das Gleiche, wie wir vorher gelesen haben. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt hast, du sollst nicht Ehe brechen. Also ich nehme an, wir brechen nicht Ehe, wörtlich, und wir töten auch nicht, wörtlich. Jesus aber wieder mit seinem hohen Standard sagt, ich aber sage, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Mal so weit. Eigentlich sind das einfach Wörter oder Ausdrücke der Verachtung. Also wenn du eigentlich deinen Bruder verachtest, dann hast du dir das Gericht aufgeladen. Ganz einfach ausgedrückt. Hier wieder ein Standard, den Jesus setzt, wo er sagt, es ist nicht nur, dass du nicht tötest äußerlich, sondern es geht um etwas ganz anderes. Es geht um dein Herz. Schon wenn du deinen Bruder verachtest, hast du eigentlich schon das Gesetz gebrochen. Und das ist, was ich noch interessant gefunden habe. Bei mir heißt es, ich habe jetzt nicht vom Urtext her geschaut, aber in meiner Übersetzung heißt es, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Ich dachte, ohne Ursache, ist jetzt eigentlich auch noch eigenartig. Jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt. Aber im Prinzip glaube ich, dass es Dinge in unserem Herzen sind wieder, die Jesus anspricht. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, was der andere macht oder nicht macht. Ihr kennt das, man kann sich über etwas ärgern, über jemand oder etwas, und der andere hat es gar nicht. Der hat es eigentlich, der hat es gar nicht böse gemeint. Aber das sind Dinge in unserem Leben drin, mit denen müssen wir, die müssen wir angehen. Es geht nicht um den anderen, sondern es geht um mein Leben, es geht um mich. Es gibt einen Witz, ich gucke gerade, ob ich noch Zeit habe, den zu erzählen. Der ist schon ganz alt, vielleicht kennt ihr den. Oder ein Witz. Also ihr müsst euch nicht verpflichtet fühlen zu lachen. Aber man kann auch sagen, es ist ein Spruch, den man früher so gesagt hat. Und zwar wollte jemand, vielleicht kennt ihr ihn, wollte jemand ein Fondue machen. Und er hat im unteren Erdgeschoss gewohnt und er hat gemerkt, er hat kein Brot. Und dann hat er gedacht, okay, ich gehe in den vierten Stock. Meine Nachbarn, die haben sicher Brot, und ich frage zur Tür raus. Er hat gedacht, ich hat sich überlegt, wie er fragen, habe gedacht, naja, ich sage ihnen, ich klingle und sage Hallo und sage ihnen, ich möchte gern Fondue machen, aber ich habe kein Brot, ob sie mir vielleicht Brot leihen könnten. Und dann ist er die Treppe hoch und dann kam ihm in den Sinn, dass diese Frau eigentlich auch nie so ganz freundlich ist zu ihm. Er hat gesagt, eigentlich geht es die gar nichts an, für was ich Brot brauche. Ich sage einfach, Entschuldigung, könnten Sie mir Brot leihen? Dann kommt er in den zweiten Stock hoch und dann ist in den Sinn gekommen, dass sie ihn vor kurzem nicht mal gegrüßt hat. Und dann hat es langsam angefangen zu brodeln. Dann hat er gedacht, ich klingel einfach und sage, könnte ich bitte Brot haben? Und dann im dritten Stock fing es an, noch mehr zu brodeln, weil in den Sinn gekommen ist, dass der Hund vor kurzem vor seiner Haustür sein Geschäft gemacht hat und sie sich nicht mal entschuldigt hat. Und dann kam es schon mehr hoch und hat gedacht, ich sage einfach Brot. Und dann kam er weiter hoch, und als er dann oben angekommen ist, da hat so richtig gebrodelt in ihm, und dann ist er in die Tür, in die Wohnung reingestürzt und hat gesagt, fress doch euer Brot selber. Aber so geht es doch manchmal. So geht es doch manchmal. Ohne Ursache ärgern wir uns und steigen wir uns in Dinge rein und verachten einander und verletzen dann einander ohne Ursache. Einfach weil in unserem Ding, weil dann wir nicht vergeben haben, weil wir es nicht abgelegt haben, weil wir, was auch immer, einfach die Ursache, was ich damit sagen will, die Ursache, die steckt in uns. Die hat mit dem anderen im Prinzip gar nichts zu tun, sondern die Ursache steckt in uns. Und nächstes Mal, da geht es darum, um das Ganze, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, und um Vergebung. Das ist nächsten Mittwoch der Schwerpunkt. Aber einfach um hier das so abzuschließen und einfach hier darauf einzugehen, das Miteinander, ich meine, die Bergpredigt, da geht es auch viel um eben Miteinander, einander lieben, die Feinde segnen. Wenn dir einer auf die Backe schlägt, die rechte halt ihm die linke hin. Einfach das Ganze. Und das ist bei Jesus, für Jesus ist das so einen hohen Stellenwert. So einen hohen Stellenwert. Das ist das zweite Gebot, dass wir einander lieben. Das ist das zweite Gebot. Das ist ein hoher Stellenwert, den Jesus da hat. Wir haben es, oftmals haben wir das erste Gebot nicht an erste Stelle gesetzt, und wir haben versucht, einander zu lieben mit allen möglichen Mitteln und versucht, zusammen Projekte zu machen und weiß ich was immer. Das funktioniert nicht, wenn das erste Gebot nicht an erste Stelle ist, dass wir zuerst Jesus lieben. Dann kann es auch humanistisch und sozial und weiß ich was alles werden. Das erste Gebot muss an erster Stelle sein, dass das Wichtigste in unserem Leben Jesus ist. Mit all unserer Kraft, mit all unserem Sein, mit all unserer Seele, Herz, Sinnen, alles müssen wir Jesus lieben. Und was das beinhaltet für dein Leben, musst du ihn fragen. Aber das ist das erste Gebot. Aber das zweite, was Jesus sagt, ist, dass wir den Nächsten lieben sollen. Und auch das ist etwas, was wir anstreben müssen. Wir müssen das anstreben. Wenn wir Unvergebenheiten haben, wenn wir Zorn, wenn wir Verachtung haben, dann müssen wir das müssen wir angehen. Das dürfen wir nicht liegen lassen. Es ist wie das Gleiche wie vorher, was ich gesagt habe mit Reinheit. Es zählt das Gleiche. Das ist ein hoher Stellenwert, den Jesus da drauf legt. Im ganzen Wort, in der ganzen Bibel. Wir haben vor kurzem habe ich eine Predigt gehört und das hat mich sehr bewegt. Und er hat gesagt, im Prinzip Leiter, Pastoren, man kann es dann auch runterbrechen auf uns, aber einfach, er hat darüber gelehrt, eigentlich Leiter und Pastoren, hat gesagt, im Prinzip rüsten sie, oder wir haben heute schon nach dem richtigen Wort gesucht, schmücken sie die Braut von jemandem anders. Also sie rüsten eigentlich die Braut zu, die aber ihnen gar nicht gehört, sondern sie gehört Jesus. Und Pastoren, Leiter, Lehrer sind gesetzt, die Braut auszurüsten, zu lehren, aber es ist nicht ihre Braut, sondern es ist die Braut von Jesus. Und mit solchen Augen müssen wir einander sehen. Dein Nächster, er gehört zur Braut von Jesus. Und wenn du ihn verachtest, wenn du ihm nahe oder weiß ich was sagst, wenn du ihm Verachtung gegenüberbringst, dann verletzt du den Bräutigam, der sich eine Braut zurüstet und sie gehört dazu. Und dann müssen wir, wie gesagt, da gehen wir nächstes Mal noch mehr drauf ein, aber da müssen wir mit unserem Zwischenmenschlichen, wenn ich Wut, Zorn damit zu kämpfen habe, Verletztheit, Unvergebenheit, das können wir nicht mehr anstehen lassen. Das müssen wir angehen. Und da ich verstehe deinen Zusammenhang nicht ganz, aber ich kann einfach ja sagen. Also ich denke, das ist so. Unser Herz muss sich verändern. Unser Herz muss sich verändern. Das ist so. Und ich denke, wir, ja, das macht Gott, es kommt aus der Beziehung heraus. Stell dir, wenn wir das erste Gebot an erster Stelle haben, dann werden sich auch Dinge in unseren Beziehungen verändern. Das ist so, ich meine, ich liebe das Bild, das Amanda gebracht hat. Sie hat gesagt, wenn du nah bei Gott bist, dann kommst du automatisch näher mit deinem Nächsten zusammen. Das ist ein Dreieck. Du kannst nicht sagen, ich habe eine wunderbare, super Beziehung mit Gott, aber mit den anderen stimmt es überhaupt nicht. Oder umgekehrt, sondern das ist, je näher du da zu Gott kommst, je näher kommst du mit den anderen zusammen. Das ist nicht etwas, was du dir abkrampfen musst oder so, sondern wenn du das erste Gebot an erste Stelle stellst, dann hat es im zweiten Gebot Auswirkungen. Und natürlich müssen wir uns da entscheiden, wie auch vorher mit unseren Augen. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, unseren Nächsten zu lieben. Wir müssen uns entscheiden, zu vergeben. Wir müssen tagtäglich entscheiden, zu sterben. Das ist das Prinzip von Jesus auf unserem Weg. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Tagtäglich müssen wir unsere Rechte abgeben. Tagtäglich müssen wir, ja, vergeben. Müssen wir Vergebung in Anspruch nehmen. Tagtäglich. Da sind wir auf dem Weg. Aber wir müssen dem nachahmen. Und wir, wie ich vorher gesagt habe, Dinge in unserem Leben, wenn dich etwas zu Wut reizt, eben oftmals handelt der andere gar nicht dafür, da sind einfach noch Dinge in unserem Leben drin, mit denen wir ans Licht müssen oder wo wir Jesus fragen müssen, Jesus, warum flippe ich immer aus in dieser und jener Situation? Immer, wenn der das sagt oder wenn der mir begegnet, dann kommt etwas hoch in mir, der kann gar nichts dafür, der weiß das nicht mal. Aber immer wenn ich den sehe, da kommt was in mir hoch. Oder in meiner Ehe, immer wenn diese Situation ist, dann flippe ich aus. Und dann musst du Jesus fragen, Jesus, was ist da noch in mir drin, dass mir das passiert? Dann musst du mit zu Jesus gehen. Dann musst du ihn suchen, dass er dir Antworten gibt. Er sagt, guck, da ist vielleicht, flüstert er dir zu dir, da ist noch eine Unvergebenheit deinem Vater gegenüber. Darum flippst du immer aus gegen Leidenschaft oder gegen Männer, Frauen, was auch immer. Aber mit diesen Dingen, wir können nicht einfach da drin sitzen bleiben und sagen, naja, so bin ich halt, sondern wir müssen die angehen und Jesus fragen, was stimmt da nicht, dass ich da immer ausflippe? Was stimmt da nicht, dass ich diese Situation nicht handeln kann? Und da müssen wir einfach, dran gehen. Weil es geht immer im Zusammenleben immer zuerst um mich, nicht um den anderen. Was siehst du denn Splitter im anderen Auge und siehst, bist deinen Balken nicht gewahr? Ist auch Bergpredigt. Es geht immer um mich. Jesus ist immer interessiert, mein Herz zu verändern. Und vielleicht ist das ein Gebiet in deinem Leben, was auch immer. Wir haben heute ein paar Gebiete angesprochen, wo er zu dir sagt, komm, meine Schöne, komm, meine Liebe, ich will dir da drin helfen. Komm, wir gehen zusammen, springen wir über deine Berge und deine Hügel, die für dich riesig ausschauen, wo du denkst, habe ich keine Chance, diese Hügel und diese Berge zu besteigen. Völlig hoffnungslos. Wie Claudia sagt, da muss ich ja mein ganzes Leben, meinen Alltag, ich schaffe das ja nicht. Aber Jesus sagt, komm, meine Liebe, oder mein Lieber, mein Geliebter, komm, zusammen gehen wir. Und dann ist es an dir, aufzustehen. Und dann, um mit dem zu schließen, wie ich angefangen habe, sie ist aufgestanden, die Braut dann, und sie ist in die Stadt gegangen, und sie hat ihn gesucht, und sie hat ihn gefunden. Aber sie musste aufstehen, und es wagen, in die Stadt zu gehen. Unter die Leute zu gehen. Das ist eine ganze Auslegung, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber sie musste aufstehen. Und wie auch immer, verschiedene Gebiete, die wir heute Abend angeschaut haben, vielleicht ruft Jesus dich einfach in einer Situation oder in einem Gebiet und sagt, komm meine Liebe, oder komm mein Lieber, zusammen bewältigen wir das. Klar, das ist das, was wir anschreiben. Einfach zum Sagen dazu, es gibt Situationen, die haben wir nicht im Griff. Das ist, wie ich vorher gesagt habe, auch mit dem Reinsein, das ist ein hoher Anspruch. Das ist ein hoher Anspruch. Und wir müssen da nicht verzweifelt sein, wenn wir Situationen haben, wo wir nicht klar mitkommen. Die Botschaft heute Abend ist in allen Punkten, strebe es an, dass du so reagieren kannst, wie jetzt auch eine Bella gesagt hat. Strebe es an. Da überall wollen sie noch was sagen. Ganz kurz. Yeah, very short, because it's
it just starts with a single choice.
Ja, es fängt mit einer Entscheidung an. Also jetzt auch in unserer Beziehung, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass eine Entscheidung, einen Schritt näher auf Jesus zuzugehen, eine extreme Auswirkung auf unsere Leben hatte. Und wenn ihr jetzt denkt, dass wir nicht so sind wie Claudia und Bernhard oder reif sind oder nicht im IHOP waren, das macht keinen Unterschied.
Mm-hmm.
Weil wenn du dich entscheidest, näher zu ihm zu kommen, dann gibt er dir die Sehnsucht auf für den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Das ist wie im Jakobus heißt, nahet euch zu mir, so nahe ich euch, nahe ich mich zu euch. Und das ist das ganze Geheimnis dahinter. Wenn wir diese Entscheidung treffen, jawohl, ich will aufstehen, dann ist Jesus bei dir. Diese Entscheidungen, wie Mandy gesagt hat, diese kleinen Entscheidungen, die ehrt er. Er wartet nur darauf, sagt, komm zusammen, du musst es doch nicht alleine, du kannst nicht alleine über die Berge springen, unmöglich, aber komm, zusammen gehen wir. Sag ja, und dann sagst du nein, ich bleibe auf dem Lager liegen. Akzeptiert er auch. Das hat er bei der Sulamit auch akzeptiert. Und du bist noch nicht verloren wegen dem. Aber er wirbt um dich. Er sagt, komm, es gibt noch mehr. Komm mit mir mit. Und wir wissen auch nicht, wie viel Zeit dazwischen war. Es war ein Vers dazwischen. Aber ob es ein Tag war, ein Monat, ein Jahr, bis sie aufgestanden ist, in die Stadt zu gehen, wir wissen es nicht. Und wir wollen euch einfach ermutigen, das ist der Sinn auch von heute Abend, auch vom letzten Mal, nicht uns zu entmutigen, das ist ein Riesenstandard, sondern zu sagen, die Fakten sind, wir können es nicht, wir schaffen nicht, diesen Standard zu leben, das ist die Tatsache, aber wir müssen dem nachjagen. In der Beziehung mit Jesus Christus und mit seiner Hilfe müssen wir dem nachjagen. Und wir wollen, keiner von uns, dass wir in einem Jahr noch am gleichen Ort stehen, wie wir heute stehen. Darum geht es. Wir wollen nicht in einem Jahr noch dastehen, wo wir heute sind, sondern wir wollen dem Vater ähnlicher sein. Amen.
Und wenn wir versagen, wenn wir Fehler machen, und das mache ich auch, dann stehen wir dazu und bitten um Vergebung, wo wir vielleicht auch Leute verletzt haben, wo wir Sachen ans Licht zu bringen haben, bringen wir das ans Licht. Und das ist der Schritt vor der Demut auch. Und ich denke, das ist auch ermutigend, dass wir immer wieder neu aufstehen können. Dass wir, wie Claudia sagt, nicht liegen bleiben. Und wir machen Fehler und wir werden Fehler machen, solange wir auf dieser Erde sind, glaube ich, obwohl wir das Vollkommene anstreben. Aber wir dürfen jederzeit auch diese Vergebung auch in Anspruch nehmen und sagen, und nicht die Verdammnis in Anspruch nehmen, wo der Feind sagt, jetzt hast du es vermasselt. Und ich weiß, von was ich rede, einfach mit Verdammnis. Und da wirklich dann aufzustehen und zu sagen, ich bleibe nicht liegen. Ich stehe auf, ich nehme die Gnade Gottes in Anspruch und ich demütige mich auch vor Menschen da, wo ich mich demütigen muss. Einfach das auch als Ermutigung. Wir sind da alle auf einem Weg, auch zu lernen.
Wollen wir nachher zusammen noch reden, Claudio? Ist das okay, oder? Das darfst du ihm auch sagen, Claudia. Du darfst auch mit deinem Stress zu Jesus kommen. Wir müssen nicht fromm sein. Darum habe ich das am Anfang auch vorgelesen. Ich bin mit meinem Stress zu Jesus gekommen. Ich habe gesagt, Herr, ich habe so einen Frust gehabt. Stehst du? Wir müssen nicht perfekt haben, wenn wir zu Jesus kommen, sondern wir dürfen mit unserem Stress zu ihm kommen. Darauf wartet er. Wir dürfen mit unserem Frust zu ihm kommen. Das ist das Geheimnis im Ganzen. Unsere Herzen vor ihm auszuschütten. Alles, was drin ist. Unser ganzer Frust und was wir nicht packen und alles. Wir müssen kein frommes Programm machen und keine schönen Worte bringen. Sondern so, wie wir sind, so dürfen wir zu ihm kommen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir deine Braut sind. Zusammen, jeder von uns, Herr, wir sind deine Braut. Und wenn du uns anschaust, dann hast du so Freude, Herr. Dein Herz, das jubelt über uns. Du bist verliebt in uns, Herr. Wir sind deine Braut. Du wartest darauf, Herr, dass der Tag kommt, wo du zurückkommst und uns zum Hochzeitsmahl führen kannst, Herr. Und ich bete einfach, dass du mit dieser Sehnsucht und mit dieser Liebe unsere Herzen wirklich umwerbst, Herr. Dass wir einfach das spüren, jeder von uns, einfach auch in dieser Woche, wie du mit deiner Liebe uns wirbst. Und wie es dir nicht geht, dass du uns einen Standard hinsetzt und sagst, das musst du jetzt leben, sondern dass es dir darum geht, dass wir in all unserem Stress, in all unserer Schwachheit, in all unserem Frust einfach zu dir kommen. Und Gemeinschaft mit dir haben, ehrlich sind von dir, dir alles hinlegen und einfach Beziehung mit dir an erste Stelle setzen. Danke, dass du uns so sehr liebst, Herr, dass du uns nicht mit etwas teilen willst, sondern dass du eifersüchtig über uns wachst. Ich möchte einfach beten, Herr, dass du in dieser nächsten Woche einfach das, was wir heute gehört haben, einfach in unseren Herzen leben lässt, Herr, dass es weiter klingt, dass du uns Sachen lernst, Herr, dass du zu uns redest, Heiliger Geist, zu jedem Einzelnen, dass du wirklich einfach bei uns bist, mit jedem und zu uns redest und an der Hand nimmst und uns durch den Alltag führst. Weil du hast Sehnsucht nach uns und wir wollen einfach Ja sagen zu dir. Amen. Amen.
Als Ermutigung lest vielleicht in dieser Zeit bis nächste Woche einfach ein paar Mal die Bergpredigt. Kommen immer wieder neue Sachen. Wenn ihr was nicht versteht, fragt Jesus, Jesus, was meinst du damit? Was meinst du für mein Leben damit? Einfach nehm das. Gute Nacht. Blessings.